Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ist die Welt heute eine andere als 2014?
Die Welt ist heute eine andere als 2014. Vor genau 6 Jahren nämlich habe ich in diesem Saal darüber gesprochen, was Deutschlands außenpolitische Verantwortung ist und wie sie sich konkret bewähren muss.
Und da sind wir auch schon mittendrin im frischen Podcast vom Update vom Freitag, den 14. Februar. Heute hat die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen in einem noblen Hotel und Frank-Walter Steinmeier hat die Eröffnungsrede gehalten und nochmal Bezug genommen darauf, auf 2014, als er ja noch Außenminister gewesen ist. Ja, die Welt ist eine andere als 2014 und die Staats- und Regierungschefs aus fast 40 Ländern müssen darauf reagieren. Welche Schwerpunkte diese Sicherheitskonferenz in diesem Jahr setzt, das gucken wir uns an zusammen mit unserem Korrespondenten Klaus Remme. Außerdem sprechen wir noch über etwas wirklich sehr, sehr Unangenehmes, nämlich über heimliches Gefilmtwerden von Frauen auf Toiletten und diese Videos landen dann irgendwann später auch noch auf Pornoseiten. Das passiert öfter, als man denkt. Nicht nur auf Festivals, wo diese Videos gedreht werden, aber auch da. Wer macht sowas? Patricia Schlosser hat sich reingefuchst ins Thema.
Es sind auf jeden Fall Menschen, die die sexuelle Präferenz haben, dass sie auf voyeuristische Sachen stehen, also dass sie es brauchen, um sich zu erregen, dass sie andere heimlich beobachten. Aber es ist natürlich das eine, so eine Präferenz zu haben und das andere, dann solche Straftaten zu begehen, indem man heimlich Leute filmt. Das geht natürlich gar nicht.
Patricia hat dazu recherchiert und sich nicht nur mit den Spannern beschäftigt, sondern auch damit, was das mit den Frauen macht, die heimlich abgefilmt werden. Details in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der Bayerische Hof, das ist so die erste Adresse, wenn man nobel wohnen will in München. Und ab heute ist dieser Bayerische Hof weiträumig abgesperrt und gesichert von fast 4000 Polizisten. Denn heute hat die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Fast 35 Staats- und Regierungschefs und gut 100 Außen- und Verteidigungspolitiker, viele Diplomaten, auch Chefs von Geheimdiensten treffen sich dort, um nach Lösungen zu suchen für Kriegs- und Krisengebiete im Jemen zum Beispiel, in Syrien oder Libyen und um darüber zu diskutieren, welche Rolle der Westen eigentlich spielen soll bei diesen Konflikten. Klaus Remme ist unser Korrespondent bei der Sicherheitskonferenz, verfolgt das schon den ganzen Tag. Klaus, was genau steht denn eigentlich bis Sonntag im Fokus?
Also wir haben ja den ersten Konferenztag noch nicht hinter uns, aber es sind doch die ein oder andere Reden schon gehalten worden. Bundespräsident Steinmeier hat ja diese Konferenz eröffnet, hat eine relativ lange Rede gehalten, 42 Minuten. Das erste Mal, dass ein Bundespräsident gesprochen hat nach 2014, als es um mehr internationale Verantwortung Deutschlands in der Welt ging. Und Frank-Walter Steinmeier hat seine Rede eröffnet und mit dem Satz, dass diese Welt, die heutige Welt, eine andere ist als die von Joachim Gauck 2014. Damals gab es noch keinen Donald Trump im Weißen Haus und es gab keinen jahrelangen Krieg in der Ukraine. Die Briten waren noch Mitglied in der Europäischen Union und gleichzeitig aber diese Forderung, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt, immer noch sehr aktuell erscheinen lassen.
Passt das auch zum Motto? Ist der Westen noch zu retten? Also damit ist diese Konferenz ja im Endeffekt übertitelt.
Ja, du hast es ein bisschen überspitzt. Es geht um ein Kunstwort, Westlessness. Noch zu retten ist vielleicht eine Spur zu stark, aber es wird natürlich gesagt, es geht um weniger Westen. Das ist eine Diagnose, ein Befund, und zwar sowohl in der Welt wie auch zum Beispiel in der Union, wenn es um westliche Werte der Europäischen geht, wie in Ungarn, wie in Polen. Wir reden häufig darüber, unabhängige Justiz, liberale Ordnung, all das ist in Gefahr und das wird hier debattiert auf höchster Ebene, etwa bei 40 Staats- und Regierungschefs. Nicht weiter verwunderlich. Also Sebastian Kurz war heute in einer Diskussionsrunde, Justin Trudeau hat schon gesprochen und morgen ist der große transatlantische Kern der Konferenz zu besichtigen, wenn Jens Stoltenberg um 9 eröffnet, wenn der amerikanische Verteidigungsminister spricht, der US-Außenminister spricht und dann Emmanuel Macron gegen etwa 11 Uhr hier die Konferenz besucht. Aber es ist auch die Themendichte des ganzen Tages. Wir hören morgen vom WHO-Direktor in Sachen Corona, Mark Zuckerberg, wird kommen und soziale Medien diskutieren. Also es ist wirklich ein großes Themenspektrum und nicht das Treffen der Rüstungslobby, wie es noch vor wenigen Jahren hieß.
Welche Rolle spielt Deutschland denn bei dieser Konferenz?
Deutschland ist natürlich zunächst einmal ein Veranstaltungsort. Wolfgang Ischinger wird hier als Konferenzleiter sehr gelobt dafür, dass er dieses Forum, es tagt zum 56. Mal, zustande gebracht hat. Was Deutschlands Rolle in der Welt angeht, da werden natürlich Fragen gestellt. Frank-Walter Steinmeier hat sich hier eben ganz klar zum 2% Ausgabenziel für die NATO bekannt. Und da wird genau hingehört, denn daran hat es jahrelang gehapert. Da gibt es eine Kluft, zumindest in den Augen der Beobachter, zwischen einem Anspruch, manchmal auch einem hohen moralischen Anspruch, den Deutschland für sich selbst reklamiert, und dem, was dann an Taten folgt.
Noch bis Sonntag ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Infos vom ersten Tag, vom Auftakt von Klaus Remmer aus München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reden ist eh am besten.
Die Lage ist ungewöhnlich ernst und sehr gefährlich. Und deswegen muss geredet werden. Nicht geschossen, sondern geredet werden.
Wenn man Ischinger hört und auch die Nachrichten so verfolgt, ne, muss man ehrlich sein, ja, positiv auf die Welt zu blicken, schwierig. Positiv geht anders. Aber ist die Welt wirklich so gefährlich und unsicher, oder kann es vielleicht auch andere Gründe geben für dieses Gefühl?
Breaking news in the Roger Stone case that has consumed the White House. President Trump's longtime friend and political confidant.
Breaking news, Attorney General Bill Barr just criticized
of coronavirus.
It'll be official. The UK no longer a member state of the European Union.
Wie sicher fühlen Sie sich?
Jetzt im Augenblick?
Sicher.
Ganz sicher eigentlich.
Ja? Also ich fühle mich sicher.
Das Sicherheitsgefühl ist ein Gefühl, etwas sehr Subjektives. Es gibt solche und solche.
Ja, nicht so besonders. Jetzt geht's, ich habe einen Hund dabei.
Darf ich sagen, Ihr Hund sieht unfassbar harmlos aus.
Ist er auch. Also ich bin schon so alt, früher war es sicherer.
Meinen Sie?
Ja.
Wir Leute sind ein sehr schlechter Maßstab, durch Befragung objektive Realitäten einzuschätzen.
Das ist Nils van Quakebecke. Er ist Professor für Organisationspsychologie an der Kühne Logistics University in Hamburg. Er beschäftigt sich mit gesellschaftlichem Wandel. Das Problem mit dem Thema Sicherheit ist, dass sich dieses Gefühl aus vielen Komponenten ergibt. Zum einen die persönliche Erfahrung.
Ja, doch, im Vergleich zu meinem Land ist Deutschland ziemlich sicher.
Also, wo bist du hergekommen?
Aus Syrien. Jetzt hab ich hier ziemlich sicher.
Die zweite Komponente ist alles, was wir über die Medien aufnehmen.
A barrel bombing in the southwest of Damascus in January last year.
Das heißt, wenn Medien über etwas mehr berichten, denken automatisch alle Leute, dass es auch mehr passiert.
Mord, Totschlag, Gewaltbereitschaft und eben auch,
dass man nämlich heute halt von seinem Ort erfährt, sondern im Zweifel aus ganz Deutschland oder aus Frankreich sogar noch dazu oder aus den USA.
Vielleicht auch durch Donald Trump, Fake News, dass viele eben auch darauf einsteigen.
Die Medien sind ja nicht mehr so begrenzt wie früher. Und auf einmal hat man das Gefühl, überall wimmelt es nur von Mord und Totschlag.
Dabei ist das Gegenteil der Fall. Die Welt wird besser. Das sieht auch Janina Steinmetz so, Sozialpsychologin an der Kars Business School in London.
Natürlich gibt es ganz furchtbare Krisen auf der Welt, aber das tägliche Leben gerade der Menschen in Deutschland verbessert sich eigentlich stetig.
Die Forscher der Uni Oxford beschäftigen sich seit Jahren damit, die Lage der Welt in Daten und Statistiken zu packen, um so ihren Wandel zu dokumentieren. Die globale Lebenserwartung steigt, die Kindersterblichkeit sinkt, die Armut auch, die Anzahl der Menschen, die Hunger leiden, ebenfalls. Weltweit. Im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten geht's uns gut. So allgemein. Und dennoch, wir fühlen eine Bedrohungslage.
Die guten Nachrichten hält man einfach im Kopf nicht, normalerweise im Vergleich zu den schlechten.
Ja, das liegt an einem psychologischen Mechanismus, quasi das Primat des Negativen.
Heißt, alles Negative, Bedrohliche hat Vorrang. Denn das wird in unserem Gehirn als besonders wichtig markiert. Egal, ob es neben mir oder am anderen Ende der Welt passiert.
Es ist ein Überlebensmechanismus, der ganz wichtig ist und der uns weit gebracht hat. Wenn wir den nicht hätten, dann hätten wir alle vergessen, wo die gefährlichen Tiger im Urwald gehaust haben und wären vielleicht alle aufgefressen.
Positives hingegen? Na, nicht so überlebenswichtig. Daher keine Meldung und zack, schnell wieder vergessen. Fakt ist, das Internet verändert die Welt schneller als die Evolution. Und wenn nun im Sekundentakt Nachrichten aus aller Welt auf uns einprasseln, dann will der Steinzeitmensch in uns sich in Sicherheit flüchten, obwohl real gar keine Gefahr herrscht. Und noch was, der Haufen an negativer News wird von Tag zu Tag größer und baut sich nicht von alleine ab.
Eine Lösung könnte sein, sagt Janina Steinmetz, vergangene Krisensituationen medial noch einmal zu bearbeiten.
Und da könnte man Leuten so ein bisschen so einen psychologischen Abschluss geben, indem man sagt, okay, wir wollten da jetzt ein Update geben, dass das wieder weitestgehend in Ordnung ist und so weiter, damit man einfach mal so einen Haken unter manche Dinge setzen kann.
Wir wollen nichts beschönigen. Die Welt ist ungerecht. Es gibt viele Menschen, die im Krieg leben, auf der Flucht sind, unfrei leben. Die Klimakrise ist eine andere Großbaustelle. Aber global gesehen ist die Tendenz besser. Vielleicht können wir wirklich unter ein paar alte Krisen einen entspannten Haken setzen. Für den Steinzeitmenschen in uns.
Insgesamt wird die Welt besser, auch sicherer. Trotzdem sagt uns unser Gefühl immer mal wieder zwischendurch was anderes. Und woher das kommt, Nova-Reporterin Rebecca Endler hat ein paar Antworten für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tempolimit überall auf der Autobahn in Deutschland kommt nicht. Auch wenn in der Bevölkerung die Zahl der Leute größer wird, die dafür wären. Der Bundesrat hat eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung abgelehnt. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Worum ging es denn genau?
Um Tempo 130. Das war die Idee, dass auf allen Autobahnen dieses Tempolimit eingeführt wird. Das hatte der Umweltausschuss des Bundesrats vorgeschlagen. Darin sind viele Grünen-Politiker vertreten. Sie sind der Meinung, ein generelles Tempolimit ist gut für die Umwelt und es macht die Autobahnen sicherer. Ja, dafür, du hast es gesagt, gab es jetzt aber im Bundesrat keine Mehrheit.
Weil andere Parteien dagegen gewesen sind.
Genau, nämlich vor allem die Unionsparteien, CDU und CSU. Das war eigentlich auch so erwartet worden, dass das Tempolimit abgelehnt wird. Auch wenn zum Beispiel auch die SPD nach einem Parteitagsbeschluss dafür ist. Sobald aber die Parteien in der Regierung eines Bundeslandes sich bei einer Sache nicht einig sind, dann enthält sie sich bei einer Abstimmung im Bundesrat. So konnten die Unionsparteien Tempo 130 ziemlich einfach verhindern. Das war jetzt schon ein weiterer Dämpfer für die Tempolimit-Befürworter. Die Grünen waren schon einmal mit einem Vorstoß gescheitert. Das war letztes Jahr im Oktober im Bundestag.
Das heißt, dieses Thema ist jetzt endgültig vorbei, durch.
Ja, endgültig würde ich nicht sagen. Auch wenn vor allem die CSU mit ihrem Verkehrsminister Andreas Scheuer alles reinwirft, um ein Tempolimit zu verhindern. Zuletzt mit einer Kampagne im Netz. Aber es hat sich doch einiges geändert. Wie gesagt, neben den Grünen ist auch die SPD für ein Tempolimit. Umfragen zeigen auch, dass sich inzwischen mehr Leute Tempo 130 vorstellen können. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVI waren es kürzlich 2/3 der Befragten. Und selbst der ADAC ist mittlerweile umgeschwenkt. Der Automobilclub gibt seine Position nicht mehr mit dagegen, sondern mit neutral an.
Im Bundesrat ging es heute auch um Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die von Tempo 130 weit entfernt sind. Es ging um Radfahrer und Radfahrerinnen, die sollen besser geschützt werden.
Ja, und da gab es auch keine Blockade. Radfahren, vor allem in den Städten, soll sicherer und attraktiver werden.
Und wie soll das funktionieren?
Ja, da sind mehrere Dinge beschlossen worden. Enak Ferlemann, Staatssekretär im Verkehrsministerium, sagt, dass Radfahrerinnen und Radfahrer zum Beispiel nicht immer wieder gezwungen werden dürfen, in den normalen Verkehr auszuweichen.
Parallel zum Halteverbot und anderen Neuerungen sollen die Geldbußen spürbar erhöht werden, etwa für das unzulässige Halten in zweiter Reihe und auf Schutzstreifen. Auch das unerlaubte Parken auf Geh- und Radwegen soll teurer werden. All diese Vorschriften werden natürlich nur helfen können, wenn es vor Ort wirksame Kontrollen gibt.
Ja, bis zu 100 Euro kann es kosten, wenn Falschparker Radfahrer in Gefahr bringen. In schweren Fällen können sie sogar noch einen Punkt in Flensburg dazu bekommen. Und dann gibt es noch eine Neuregelung, die besonders gefährliche Situationen für den Radverkehr entschärfen soll. Die erklärt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Lastwagen müssen Schritttempo fahren, wenn sie rechts abbiegen. Damit zu rechnen ist, dass da Radfahrer sind. Das ist zwingend notwendig, weil wir immer wieder schreckliche Unfälle haben. Gerade in Berlin sind es die häufigsten tödlichen Unfälle von Radfahrern.
Außerdem sind unter anderem konkrete Mindestabstände vorgesehen, wenn Radfahrerinnen und Radfahrer überholt werden. 1,5 Meter innerorts und 2 Meter außerhalb von geschlossenen Ortschaften. Und es gibt 2 neue Verkehrsschilder. Ein grüner Pfeil nur für Radfahrer zum Rechtsabbiegen und ein Verkehrszeichen für Radschnellwege.
Es tut sich also ein bisschen was in der Verkehrspolitik. Neue Regeln sollen mehr Schutz bringen für alle, die mit dem Rad unterwegs sind. Ein generelles Tempolimit auf den Autobahnen hat es dagegen nicht durch den Bundesrat geschafft. Infos dazu von Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das ist Dark Horse von Katy Perry. Und zum Vergleich, das hier ist Joyful Noise von Flame. Ja. Ein bisschen ähnlich, die beiden Melodien. Ne? Den Song von Flame gibt es seit 2008, den von Katy Perry erst seit 2014. Und deshalb hat Flame die Katy Perry ja verklagt und Recht bekommen. Das bedeutet für Katy Perry, dass sie 2,7 Millionen Dollar zahlen soll, wegen Urheberrechtsverletzung. Das ist ein Urteil schon aus dem vorigen Sommer, verdeutlicht aber eben nochmal ein Problem. Es gibt immer mehr Rechtsstreitigkeiten zwischen Künstlern, weil der eine oder die andere eben sagt, ey, sorry, du hast mir da die Melodie geklaut. Damien Real und Noah Rubin aus den USA haben sich deshalb ja etwas ausgedacht, um dieses Problem vielleicht ein bisschen kleiner zu machen in Zukunft. Rahel Klein aus unserem Nova-Team, was haben die beiden gemacht?
Die haben einen ganz speziellen Algorithmus programmiert, mit dem sie Milliarden kurzer Popmelodien erzeugt haben. Es gibt ja in der Musik 8 Grundtöne und die beiden haben sich eine Oktave davon rausgesucht, die in der Popmusik eben am häufigsten vorkommt, und dann alle Möglichkeiten berechnen lassen, also alle Mehrtonfolgen, die mit diesen Noten möglich sind. Eine Melodie bestand dann aus 12 Tonfolgen und das sind insgesamt knapp 69 Milliarden mögliche Melodien. Die Melodien haben sie alle abgespeichert, auf einer Festplatte, ins Netz gestellt auch. Und da kann sich jetzt jeder auf ihrer Seite All the Music diese Melodien runterladen. Und die haben die Melodien eben unter eine Public Domain Mark von Creative Commons gestellt. Das heißt, diese ganzen 69 Milliarden Melodien sind gemeinfrei und für jeden ohne Bedingung zu nutzen.
Und warum genau haben die das gemacht?
Also Damien Real und Noah Rubin, die sind beide selber Musiker, sind aber auch beide Programmierer. Und Damien Real ist auch noch Anwalt für Urheberrecht und hat sich in den vergangenen Jahren eben mit solchen Urheberrechtsstreitigkeiten wie mit dem von Katy Perry und Flame beschäftigt. Und der sagt, das moderne Urheberrecht ist kaputt. Es kann nicht sein, dass Künstler aus Angst davor, dass sich kurze Melodien ähneln, in ihrem künstlerischen Schaffen eingeschränkt fühlen. Vor allem, wenn sie das Ursprungswerk vielleicht gar nicht kennen und sich Melodien zufällig ähneln. Der beschreibt das in einem TED-Talk, wo er das Projekt vorgestellt hat, auch als musikalisches Minenfeld für die Künstler.
Each day you are walking in a minefield that you didn't even know was there. You're trying to avoid every song, whether you've heard that song or not. And Noah and I, we're trying to preserve those open spaces so that you can be able to make the music in the public domain in a way that you've always thought it.
Also die wollen erreichen, dass Künstlerinnen und Künstler sich wirklich frei entfalten können, ohne Angst davor zu haben, dass sie jemand anderem angeblich was geklaut haben können.
Trotzdem, ich habe immer noch nicht so ganz genau verstanden, wie das den Künstlern jetzt helfen soll. Also grundsätzlich ist das ja eine gute Sache, dass es ein Urheberrecht gibt und dass Musik oder Melodien geschützt sind.
Genau, auf jeden Fall. Aber Damien Real sagt eben auch, dass das Urheberrecht aktuell eine Reform braucht, die Künstler so nicht richtig schützt und dass Popmelodien vor allem auch endlich sind.
Music doesn't have 117,000 words. Music has 8 notes. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And every popular melody that's ever existed and ever can exist is those 8 notes. Now it's remarkably small.
Ja, also er sagt auf der einen Seite, Musikern gehen irgendwann die möglichen Melodien aus, vor allem in der Popmusik. Und dass sich manche Melodien bei der begrenzten Anzahl an Möglichkeiten ähneln, das ist ja völlig klar. Und auf der anderen Seite sagt er aber eben auch, dass Musiker gar nicht alle Melodien kennen können, die jede Woche neu dazukommen. Und dass nur weil ein Musikvideo irgendwie 9 Millionen Klicks auf YouTube hat, das nicht heißt, dass andere Künstler dieses Lied kennen und das dann geklaut haben. Das war nämlich bei Katy Perry und Flame der Fall. Da hat das Gericht argumentiert, Katy Perry hätte diese Melodie kennen können, weil das Video von Flame 3 Millionen Mal geklickt worden ist. Also aus meiner persönlichen Perspektive finde ich das jetzt auch ein relativ schwaches Argument, aber ist so passiert.
3 Millionen können auch ganz schnell mal relativ werden. So, also mit diesem All the Music Projekt, ne, da haben sich jetzt quasi dadurch alle möglichen Probleme in der Zukunft gegeben, die es noch geben sollte, was so Melodien klauen und so angeht?
Das ist natürlich die Hoffnung von den beiden. Also nach deren Logik sollte es dann in Zukunft bei jetzt neu entstehenden Melodien keine Urheberrechtsstreitigkeiten mehr geben, weil ja alle möglichen Melodien schon gecopyrighted sind und durch diesen Algorithmus und da eben auch frei zugänglich gemacht wurden. Und sie haben auch nicht nur alle Melodien freigegeben, sondern auch noch ihren Programmiercode. Das heißt, jeder kann sich den auch runterladen. Und die beiden wollen nämlich erreichen, dass noch viel, viel mehr Melodien aus allen Oktaven sozusagen erzeugt werden und dann auch für gemeinfrei erklärt werden. Ich finde es eine sehr spannende Herangehensweise. Es wird spannend zu sehen sein, wie Gerichte das in Zukunft bewerten werden, weil es auch in der Vergangenheit hat man gesehen, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Rechtsprechungen.
Zwei Musiker haben per Algorithmus knapp 69 Milliarden Popmelodien erzeugt und die für gemeinfrei erklärt, damit es in Zukunft nicht mehr so oft zu Rechtsstreitigkeiten kommt zwischen Künstlern, weil sich eben kurze Tonfolgen ähneln. Wie das alles passieren soll, was dieser Algorithmus kann, hat euch Rahel Klein erklärt aus dem Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rache am Patriarchat. Das ist das Motto von einer Demo heute in Berlin. Klingt krass. Das, wogegen demonstriert wird, ist allerdings auch ziemlich krass. Ein Mann hat bei einem Festival überwiegend Frauen heimlich gefilmt auf der Toilette. Und diese Filme hat er dann hochgeladen auf einer Streaming-Plattform für Pornos, ohne dass die Frauen irgendetwas davon wussten. Wer macht sowas? Patricia Schlosser, die ist Journalistin und hat das recherchiert 1,5 Jahre lang. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wir haben erstmal geguckt, welcher Spur Patricia gefolgt ist bei der Recherche.
Ich habe durch einen Artikel von der Kollegin davon erfahren, von Isabel Bär, die hatte da mal was geschrieben für die Zeit und war einfach total platt, dass es sowas gibt. Also, dass auf einer Pornoseite Leute solche Spannervideos hochladen, und hatte mich dann einfach auf dieser Seite umgeschaut. Und das ist halt leider so, dass man gar nicht lang suchen muss, um all das zu finden, ne? Und ich hatte dann beschlossen, ich möchte gerne herausfinden, wer diese Leute, zumindest im deutschsprachigen Raum, es ist ja ein internationales Spannernetzwerk, das Ganze, aber wenigstens im deutschsprachigen Raum zu schauen, wer steckt hinter diesen Profilen, die solche Spannervideos anbieten, wer sind diese Leute dahinter? Und daraufhin habe ich mich in dieses, ja, Spannernetzwerk, muss man sagen, eingearbeitet. Das heißt, ich habe mir einen Account zugelegt und ich habe mir eine Fake-Identität zugelegt, so getan, als wäre ich einer von diesen Spannern, und habe dann Kontakt mit denen aufgenommen, mich also auch als Spanner ausgegeben. Und ja, dann ging das relativ schnell, dass ich mit denen in Kontakt gekommen bin. Die sind ja auch alle sehr stolz darauf, auf das, was sie tun. Und dann bieten sie einem ihre Videos an, und da war eben auch der Täter dabei, der auf dem Festival Monis Rache diese Spanner-Videos auf Dixi-Klos gemacht hatte.
Genau, bei Monis Rache, bei diesem Festival ist das passiert. Und im Endeffekt ist ja eigentlich erst durch deine Recherchen, durch deinen Film, den du auch dazu gemacht hast, überhaupt rausgekommen, dass das passiert ist. Was für Menschen sind das denn eigentlich, die solche Videos machen und die dann einfach hochladen? Welchen Eindruck hast du da gewonnen in diesem Spanner-Netzwerk?
Es sind auf jeden Fall Menschen, die die sexuelle Präferenz haben, dass sie auf voyeuristische Sachen stehen, also dass sie es brauchen, um sich zu erregen, dass sie andere heimlich beobachten. Aber es ist natürlich das eine, so eine Präferenz zu haben, und das andere, dann solche Straftaten zu begehen, indem man heimlich Leute filmt. Das geht natürlich gar nicht. Es ist aber so, dass sich dieses Netzwerk gegenseitig befeuert. Also die vermitteln sich gegenseitig das Gefühl, dass es schon in Ordnung ist, was sie machen. Die Frauen oder die Menschen, die da heimlich gefilmt werden, die würden das ja nicht mitbekommen, feiern sich gegenseitig für ihr Tun, und entsprechend ist das so ein Teufelskreis. Also die Leute bekommen das Feedback zurück, es ist in Ordnung, was sie da machen. Die Frauen, die gefilmt werden, bekommen überhaupt nicht mit, dass sie heimlich gefilmt werden. Und tatsächlich ist es so, dass die Polizei einfach auch sehr wenig darüber weiß, über diese Spannervideos auf Pornoseiten. Und entsprechend selten werden die Täter auch verfolgt und gefasst.
Es ist strafbar in Deutschland, oder wie ist das?
Natürlich, es ist strafbar. Also es ist strafbar, das ist Paragraph 201a. Die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, also wenn man eben zum Beispiel auf einer Toilette ist, eigentlich ein geschützter Raum. Mhm. Und darauf stehen bis zu 2 Jahren Haft oder eine Geldstrafe.
Was macht das denn mit den betroffenen Personen? Hattest du auch zu denen irgendwie Kontakt? Gab es da was?
Ja, ich habe ja in einem Fall, den ich nachverfolgt hatte, da habe ich mich mit Frauen getroffen, die ich ausfindig machen konnte, die von einem Bekannten heimlich auf der Toilette gefilmt wurden, also bei ihm zu Hause auf der Toilette, wenn sie ihn also besuchen waren, hat er sie heimlich aufgenommen. Und ich habe ihnen dann von meinen Recherchen erzählt, so behutsam wie möglich. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Schock, von sowas zu erfahren, und entsprechend traumatisiert waren diese Frauen dann auch erstmal, als sie davon gehört haben, weil es ist ja in dem Fall nicht nur unfassbar peinlich, man schämt sich ja einfach unwillkürlich als Opfer, obwohl man sich natürlich eigentlich nicht schämen müsste. Schämen sollte sich natürlich der Täter, aber es ist einfach das Erste, was passiert. Und zum anderen war es für sie natürlich auch einfach schockierend, weil es auch noch ein Freund war, also jemand, den sie kannten oder zumindest ein guter Bekannter.
Kann man sich denn eigentlich vor solchen Übergriffen schützen? Ich meine, ich gehe irgendwo auf Toilette, vertraue demjenigen. Ich suche ja jetzt nicht regelmäßig irgendwie das Bad nach versteckten Kameras ab, ne?
Ja, nee, also das wäre ja auch verrückt. Also wir sollten uns da auf gar keinen Fall jetzt paranoid machen lassen. Also das kann ja nicht sein. Es muss einfach ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein für dieses Phänomen geben, weil dann fühlen sich die Täter auch nicht mehr so sicher. Momentan, also als ich angefangen hatte zu recherchieren, war es ja einfach so, dass das so unbekannt war, dass die Täter einfach das Gefühl hatten, hey, es erwischt uns eh keiner. Und das muss sich ändern.
Hat das denn irgendwelche Konsequenzen für diese Täter? Also deine Recherchen, bewirken die jetzt tatsächlich was?
Also in beiden Fällen, die ich aufgedeckt habe, ist es jetzt so, dass die Polizei ermittelt. Und jetzt muss man natürlich sehen, was bei beiden Fällen rauskommt.
Männer filmen Frauen heimlich auf dem Klo und stellen diese Videos dann auch noch auf eine Porno-Plattform. Patricia Schlosser hat dazu recherchiert und es gibt auch noch einen Podcast von ihr dazu zum Thema vom NDR DokuCast Wir erzählen Gesellschaft. Und die Episode, beziehungsweise es sind mehrere von Patricia, findet ihr dann unter der Überschrift Spanner-Videos, das Spanner-Netzwerk.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, ein Lob bekommt jeder gerne, ne? Schöne Haare, schöne Hamster, schöne Ausbildung. Ja, es gab ein Lob, ein hochoffizielles von der OECD, von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind die, die die PISA-Studie machen. Diesmal ging es aber nicht um Schulbildung, sondern es gab ein Lob, und zwar für die duale Ausbildung in Deutschland und das, was sie mit geflüchteten und zugewanderten Menschen macht. Armin Himmelrath ist Bildungsjournalist, hat sich die Studie angesehen. Armin, warum findet die OECD das duale Ausbildungssystem in Deutschland gut?
Na, weil sie sagt, das ist einfach ein super Instrument, mit dem man Menschen integrieren kann in ein neues Land, in eine neue Gesellschaft. Man muss sich das so vorstellen, da kommen Jugendliche und junge Erwachsene, also die haben untersucht so bis etwas über 30 Jahre, die kommen nach Deutschland, viele mit Fluchthintergrund, die können die Sprache nicht, die haben keinen Job und oft eben auch keine Ahnung, wo es hingehen soll in ihrem Leben oder wo es hingehen wird. Und dann gibt es sowas wie die Ausbildung, die wahnsinnig strukturiert ist. Da werden sie an die Hand genommen, sie wissen, an welchem Tag sie in die Schule gehen müssen, in die Berufsschule, sie wissen, an welchem Tag sie was wo im Betrieb zu tun haben. Sie lernen natürlich im Betriebsalltag die Sprache, auch viel leichter als in einem Sprachkurs, wo das alles sehr klinisch trocken ist. Und da sagt die OECD, jetzt Zitat, das ist ein sehr wirkungsvolles Instrument für die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten. Und das haben sie sich sozusagen erstmal angeguckt für Geflüchtete, aber sie sagen, wenn das bei denen klappt, wenn das die schwierigen Fälle sozusagen mit in die Gesellschaft reinholt, dann klappt das auch bei Zuwanderern generell. Und da sagt die OECD, ja, Deutschland ist international vorbildlich, was das angeht.
Warum funktioniert Integration über eine betriebliche Ausbildung denn so gut?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Das eine ist, glaube ich, die Einbindung in den Alltag. Das ist sicherlich das Erste. Also man hat da natürlich Arbeitskontakte, aber du hast ja in dem Betrieb dann auch ein soziales Umfeld. Du lernst Leute kennen, du fängst an, in den Pausen mit Leuten zu reden. Das macht einfach unheimlich viel aus. Man ist eben nicht mehr in dieser Vereinzelung und in dieser Abgeschiedenheit einer Unterkunft, vielleicht einer Sammelunterkunft, sondern man ist einfach mittendrin im sozialen Leben. Das Zweite ist sicher, dass das Ganze eine Lernsituation ist. Also die Ausbildung, da muss man ja nicht sofort voll arbeiten. Zeitlich ja, aber man lernt eben ganz viele Dinge. Und das ist ja genau das, was die Menschen, die nach Deutschland kommen, in diesem Moment brauchen. Das heißt, die kommen in eine neue Situation, müssen sowieso viel lernen. Dann passt es natürlich gut, dass sie gerade in eine Ausbildung kommen und nicht schon irgendeinen Aushilfsjob, wo ihnen keiner mehr was erklärt. Und das Dritte ist ganz sicher, dass sie auch gut merken, dass sie dort gebraucht werden. Das tut der Psyche gut. Aber es ist natürlich auch für die Ausbildungsbetriebe so. Die brauchen die ja auch, denn gerade in kleinen Familienbetrieben, gerade im Handwerk, kennen wir das, den Fachkräftemangel. Und von daher sagen die beide Seiten, ja super, das passt. Und aus Sicht der Ausbildungsbetriebe werden eben solche Auszubildenden dann auch mit offenen Armen aufgenommen.
Klingt doch eigentlich nach so einer Win-Win-Situation, nach einer klassischen, also Erfolgsgeschichte.
Ja, ist das auf jeden Fall auch. Aber die OECD-Forscher sagen eben auch, darf man sich nicht drauf ausruhen. Man muss auch gucken, was nicht so gut läuft. Und sie benennen das. Sie sagen zum Beispiel, die Migrantinnen und Migranten wissen oft viel zu wenig von der deutschen Ausbildung und dass das so ein hohes Niveau hat. Das muss bekannter gemacht werden. Das ist im Ausland fast unbekannt. Und die denken dann, naja, das ist irgendwie ein Aushilfsjob, aber dass das eben eigentlich eine hochwertige Qualifikation ist, das muss bekannter gemacht werden. Dafür muss geworben werden, damit das Potenzial eben auch ausgeschöpft werden kann. Dann sagen sie, was gut wäre, wenn Sprachkurse damit verbunden werden, wenn das besser verzahnt ist. Denn dass man da generell während der Ausbildung ein bisschen Begleitung braucht, ein bisschen Hilfe, vielleicht mal bei einem Behördengang, eben aber auch bei den Sprachkursen, das gehört mit dazu. Und diese Hilfe brauchen manchmal zum Beispiel auch die Ausbildungsunternehmen, weil die nicht so richtig wissen, oh, wir haben jetzt da jemand, der keinen deutschen Pass hat und wie ist das mit dem Aufenthaltsrecht. Also auch da könnte es Hilfe und Unterstützung geben. Und dann kommt ein generelles Problem hinzu. Bei Abschiebungen ist es so, dass eine Ausbildung zunächst mal davor schützt, aber kurz danach, da sind dann eben oft die Behörden so, dass sie sagen, so, der Mensch ist abgelehnter Asylbewerber, der muss weg. Es gibt eigentlich eine sogenannte 3+2-Regel. Das heißt, abgelehnte Asylbewerber können 3 Jahre Ausbildung machen und danach noch 2 Jahre bleiben. So lange dürfen sie bleiben. Aber das wird nicht in allen Bundesländern gleich angewendet. Und da sagen die Arbeitgeber und auch die OECD, wir brauchen da Rechtssicherheit. Wir brauchen bundesweit einheitliche Regelungen. Wenn wir jemanden ausbilden, dann können wir uns darauf verlassen, dass der wenigstens noch 2 Jahre da ist.
Wie kann sowas denn konkret aussehen?
Man könnte das verabreden untereinander, die Bundesländer. Es könnte klare Regelungen geben. Wer eine Ausbildung erfolgreich abschließt, der bekommt eben ein Bleiberecht für eine bestimmte Zeit. Und das ist dann auch klar und kann nicht ausgehebelt werden. Man könnte sagen, bei den Sprachkursen, dass es eine stärkere Förderung durch den Staat gibt. Also, dass die direkt andocken an den Betrieb, dass auch sowas vorkommt wie Fachsprache. Denn das ist ja im Handwerk ganz, ganz wichtig. Es kann sowas geben wie Vorbereitungskurse. Also, dass Leute, die nach Deutschland kommen, so ja im Grunde trainiert werden, damit sie schon mal wissen, was kommt da eigentlich auf sie zu in der Ausbildung. Das gibt es in einzelnen Bundesländern, aber längst nicht überall. Und ein wichtiger Punkt, den die OECD auch angesprochen hat, flexiblere Ausbildungsdauer. Also wer gut ist, wer wahnsinnig viel an Vorwissen mitbringt, kann das Ganze kürzer machen. Aber möglicherweise jemand, der sich ein bisschen schwer tut mit der Sprache, kann es vielleicht auch verlängern und macht dann eben eine Ausbildung nicht in 3, sondern in 4 Jahren oder als Teilzeitausbildung. Also das sind so Punkte, die angesprochen wurden. Und die OECD hat auch gesagt, nicht vergessen bei der Ausbildung, ihr macht das handwerklich gut in Deutschland, aber in Sachen Digitalisierung, da seid ihr noch ein bisschen schwach. Das muss in die Ausbildungsberufe und in die Ausbildungsgänge mit rein.
Die duale Ausbildung in Deutschland hilft bei der Integration. Dafür gab es Lob von der OECD. Ergebnisse aus der Studie hat euch Armin Himmelrath vorgestellt. Im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.